Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein. Und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parsture.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 28. Januar 2021, gleich dem 9. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Gesundheit und Wohlbefinden im Islam. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Pompeo unterstellt Iran Verbindungen zu Al-Qaida. Hintergründe. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Thank you.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Irans und Präsident Georgiens erörtern bilaterale Beziehungen und regionale Fragen. Iran. Israel ist nicht in der Lage, Militärangriff gegen Iran auszuüben. Iran. US-Strategie in Afghanistan basiert auf Krieg und Blutvergießen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Irans und Präsident Georgiens erörtern bilaterale Beziehungen und regionale Fragen. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat sich mit der georgischen Präsidentin Salome Zurabichvili über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und die Lage in der Region ausgetauscht. Bei einem Treffen mit Zurabichvili am Donnerstag in Tiflis äußerte Zarif die Hoffnung auf eine Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen von beiderseitigem Interesse, insbesondere in den Bereichen Handel und Wirtschaft. Zarif forderte auch die georgische Regierung auf, zur Lösung der Probleme beizutragen, die sowohl für die in Georgien lebenden Iraner als auch für die LKW-Fahrer verursacht wurden. Zurabichvili ihrerseits verwies auf die historischen Beziehungen zwischen Iran und Georgien sowie auf die Probleme im Zusammenhang mit den Transportwegen zwischen dem Persischen Golf und dem Schwarzen Meer. Bei Zarifs gestrigen Treffen mit seinem armenischen Amtskollegen Ara Aybasian hat sich Irans Außenminister für die Respektierung der territorialen Integrität, der Unabhängigkeit und der nationalen Souveränität aller Länder in der Region, darunter Armeniens, ausgesprochen. Zarif bedauerte außerdem die durch die jüngsten Konflikte in der Region verursachten menschlichen Verluste und erklärte die Bereitschaft Irans für jegliche Hilfe in diesem Bereich an. Er lehnte die Anwesenheit ausländischer Terroristen und Kämpfer in der Region als gemeinsame Besorgnis beider Länder ab und erklärte, Iran sei bereit, bilaterale Zusammenarbeit mit Armenien und anderen Nachbarländern auf diesem Gebiet auszubauen. Der armenische Außenminister nannte Iran den vierten Wirtschaftspartner Armeniens. Mit Hinweis auf die Hauptrolle Irans bei der Herstellung von Stabilität und Sicherheit in der Region forderte Aybasian die Respektierung der Standpunkte Irans gegenüber den regionalen Fragen. Der iranische Top-Diplomat wird sich von Georgien aus in die Türkei begeben. Iran. Israel ist nicht in der Lage, Militärangriff gegen Iran auszuüben. Der Leiter des Präsidialbüros des iranischen Präsidenten hat auf die Behauptung eines Generalleutnants vom israelischen Regime über einen geplanten Angriff auf Iran reagiert. Die Zionisten hätten praktisch keinen Plan, Iran anzugreifen, und sie hätten weder die Fähigkeit noch die Mittel dazu, betonte Mahmoud Boezi am Mittwoch. Die Iraner und die Völker in der Region seien mit der Rhetorik der Verantwortungsträger des zionistischen Besatzerregimes vertraut und wüssten gut, dass diese hauptsächlich eine psychologische Kriegsführung verfolgten, fügte er hinzu. Boezi erklärte außerdem die volle Bereitschaft der iranischen Streitkräfte, darunter der Armee und der Revolutionsgarden, zur Verteidigung des Landes und sagte weiter, verschiedene Übungen der Streitkräfte zeigen, dass Iran nicht beabsichtigt, in einen Krieg zu ziehen, aber die Verteidigung des Landes äußerst ernst nimmt. Die Rückkehr der USA zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA und die Aufhebung der Sanktionen seien Fragen, die sowohl das zionistische Regime als auch einige Länder in der Region, darunter Saudi-Arabien, ablehnten und verhindern wollten, hob Boezi hervor. Der Generalleutnant des israelischen Regimes Aviv Kochavi warnte vor Angriffsplänen gegen Iran, die bearbeitet wurden, und sagte, eine Rückkehr der USA zum Atomabkommen von 2015 mit Teheran sei falsch. Iran. US-Strategie in Afghanistan basiert auf Krieg und Blutvergießen. Laut dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, Ali Shamkhani, basiere die Strategie der Vereinigten Staaten in Afghanistan auf Krieg und Blutvergießen. Bei einem Treffen mit dem Leiter der politischen Taliban-Delegation, Mullah Abdul Ghani Baradar, am Mittwoch in Teheran, wies Shamkhani auf die Geschichte der Bösartigkeit und Kriegstreiberei der USA in der Region hin und sagte, die USA strebten weder Frieden und noch Sicherheit in Afghanistan an. Die USA verfolgten die Show der Friedensgespräche mit dem Ziel, die Verhandlungen zwischen den verschiedenen afghanischen Parteien zum Stillstand zu bringen, um sie für die Unsicherheit und Instabilität in diesem Land verantwortlich zu machen, erklärte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans. Iran erkenne keine Bewegung an, die durch Krieg in Afghanistan an die Macht kommen wolle, so Shamkhani weiter. Er sprach sich zudem für die Beteiligung aller ethnischen Gruppen an der Bestimmung des Schicksals Afghanistans in einem völlig friedlichen Prozess aus. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans forderte außerdem die Taliban auf, mit der afghanischen Regierung im Kampf gegen die Unsicherheit sowie gegen die IS-Terrormiliz zusammenzuarbeiten. Mullah Abdul Ghani Baradar bekräftigte seinerseits bei diesem Treffen die Herstellung von Sicherheit an den Grenzen zwischen Iran und Afghanistan und sagte, alle ethnischen Gruppen sollten an dem Aufbau der Zukunft Afghanistan teilnehmen und eine Rolle dabei spielen. Syrien. Besetzung arabischer Gebiete durch Israel bedroht regionale Stabilität und Sicherheit. Der stellvertretende Außenminister Syriens und ständige Vertreter dieses Landes bei den Vereinten Nationen, Bashar al-Jafari, hat gesagt, dass die Besetzung arabischer Gebiete durch das israelische Regime eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität und Sicherheit im Nahen Osten darstellt. Er kritisierte den UN-Sicherheitsrat dafür, dass er seiner Verantwortung zur Beendigung des Landesraubes durch das israelische Regime nicht nachgekommen ist. In einer virtuellen Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Dienstag sagte al-Jafari, der Rat habe es in den letzten 54 Jahren nicht geschafft, Israel für seine feindlichen Handlungen gegen Menschen zur Rechenschaft zu ziehen. Er fügte hinzu, dass die Missachtung der Vorschriften und Resolutionen durch die israelischen Behörden ein beispielloses Ausmaß erreicht hat, da das Regime seine wiederholten Aggressionen gegen Syrien in einem offensichtlichen Verstoß gegen die Resolution 350 des Sicherheitsrates vorantreibt. In den letzten Tagen hat die Zahl der israelischen Angriffe gegen Syrien stark zugenommen, zuletzt am vergangenen Freitag, als das Regime in der Nähe der Stadt Hama einen neuen Angriff verübte, bei dem ein Paar ums Leben kam und zwei Kinder und vier weitere aus derselben Familie verwundet wurden. Dabei wurden auch einige Häuser unschuldiger Zivilisten zerstört, fügte der syrische Diplomat hinzu. Er kritisierte ferner die willkürlichen Verhaftungen der Syrer in den besetzten Gebieten der Golanhöhen durch das israelische Regime. Al-Jafari forderte den UN-Sicherheitsrat auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Umsetzung der Resolution 497 des UN-Sicherheitsrates sicherzustellen und das israelische Regime zu zwingen, seine Aktivitäten zur Erweiterung der Siedlung und das unterdrückerische Vorgehen gegen syrische Bürger in den besetzten Golanhöhen einzustellen. Ansarullah. USA sollten logistische Unterstützung für Saudi-Arabien stoppen, anstatt Sanktionen vorübergehend aufzuheben. Ein Mitglied des obersten politischen Rates des Jemen, Mohammed Ali al-Houthi, hat die neue US-Regierung aufgefordert, die logistische Unterstützung für die von Saudi-Arabien geführte Kriegskoalition zu beenden, die an einer tödlichen Militärkampagne gegen das jemenitische Volk beteiligt ist und stattdessen ein Waffenembargo gegen Riad und seine Verbündeten wegen des Kriegsverbrechens zu verhängen. Die USA sollten die Lieferung von Waffen sowie Unterstützungsflügen und logistischer Unterstützung für Saudi-Arabien und seine Koalition wegen ihrer Aggression gegen Jemen mit einem Embargo belegen. Dies ist es wert, bis zum 26. Februar in Betracht gezogen zu werden, schrieb al-Houthi am späten Dienstag in einem Beitrag auf seiner offiziellen Twitter-Seite. Das US-Finanzministerium gab am Montagabend Teheraner Zeit bekannt, dass es eine einmonatige Befreiung für einen Teil der Sanktionen Washingtons gegen die jemenitische Ansarullah-Bewegung erlassen hat. Nach Angaben des US-Finanzministeriums sind alle Finanztransaktionen, an denen die jemenitische Ansarullah-Bewegung oder Unternehmen und Organisationen beteiligt sind, die zu mehr als 50% im Besitz dieser Bewegung sind, mit Ausnahme der in Absatz B der Befreiungsgenehmigung beschriebenen Personen bis 0:01 am 26. Februar 2021 von den Sanktionen befreit. Houthi fügte hinzu, dass alle jemenitischen Vermögenswerte, die Washington zum Ziel genommen hat, Gelder sind, die gezahlt werden, damit die aggressive amerikanisch-saudi-emiratische Koalition weiterhin Frauen und Kinder ermorden und das Land in den Hunger treiben und zerstören kann. Trump hatte die Aggressionen der von Saudi-Arabien geführten Koalition in Jemen lange Zeit ignoriert und verteidigt, um lukrative Waffenverkäufe an das Regime in Riyadh zu ermöglichen. Biden hat zugesagt, die Unterstützung der USA für den Krieg von Saudi-Arabien im Jemen zu beenden. In den letzten Tagen ihrer Amtszeit hatte die Trump-Regierung die jemenitische Ansarullah-Bewegung in ihre Liste der ausländischen Terrororganisationen aufgenommen und der Bewegung strenge Sanktionen auferlegt. UNHCR fordert die europäischen Staaten auf, die Rückschläge von Flüchtlingen an den Grenzen zu beenden. Die hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen hat ihre Besorgnis über die immer häufigere Abstoßung und Vertreibung von Flüchtlingen an den Grenzen Europas zum Ausdruck gebracht und die europäischen Länder aufgefordert, diese Praktiken zu stoppen und das Asylrecht zu schützen. UNHCR hat kontinuierlich Berichte von einigen europäischen Staaten erhalten, die den Zugang zu Asyl einschränken, Menschen zurückschicken, nachdem sie ihr Territorium oder Hoheitsgewässer erreicht haben und an den Grenzen Gewalt gegen sie anwenden, sagte Gillian Triggs, stellvertretender Hochkommissar für Schutz im UNHCR am Donnerstag. Die Zurückweisungen werden gewalttätig und scheinbar systematisch durchgeführt. Die Menschen werden nach ihrer Ankunft zusammengetrieben und dann zurück ins Meer geschickt. Viele haben von Gewalt und Missbrauch durch staatliche Kräfte berichtet, fügte sie hinzu. Sie wies darauf hin, dass die Flüchtlingskonvention von 1951, die Europäische Menschenrechtskonvention und die Gesetzmäßigkeiten der Europäischen Union von den Staaten verlangen, das Recht der Menschen auf Asyl und Nichtzurückweisung zu schützen, selbst wenn sie illegal in ein Land anreisen. Die Achtung des Menschenlebens und der Flüchtlingsrechte ist keine Wahl, sondern eine rechtliche und moralische Verpflichtung, sagte Triggs. Die Agentur wies ferner darauf hin, dass die Zahl der Ankünfte in Europa jedes Jahr zurückgegangen sei. Bei so wenigen Ankünften in Europa sollte dies eine kontrollierbare Situation sein, hieß es. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 2 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandarabas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der neue US-Präsident Biden hat wie alle Amtsvorgänger seine Präsidentschaft mit vollmundigen Versprechen zu Hause und an alle Welt begonnen. Doch schon bei Amtsantritt ist allen Beteiligten klar, dass er weder die innenpolitischen Gräben einfach zuschütten, noch außenpolitische Richtungswechsel veranstalten können wird. Die Dominanz zionistischer Lobbypolitik über Washington-Regenten mindert oder gar beendet auch ein Biden nicht. Die Einzelheiten und Hintergründe beleuchtet der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Höstl, im Gespräch mit Pars Today. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hosse, lassen Sie wir uns an dieser Stelle auf zwei weitere Schwerpunkte der künftigen oder der neuen amerikanischen Präsidenten eingehen. Joe Biden wird sich laut Medien zunächst auf Schwerpunkte konzentrieren. Doppelpunkt, die Bekämpfung der Pandemie, das Motiv des das Wunderheilen in der Gesellschaft und das Verhältnis zu den Verbündeten. Ich möchte dazu Ihre Analyse hören.
Ich bin etwas gequält, sage ich Ihnen ganz offen, weil diese verfluchte Pandemie von keiner Zahl gedeckt ist, sondern nur von Regierungslügen. Das ist die peinlichste historische Entwicklung des Globus, die ich eigentlich so in den letzten Tausenden von Jahren sehe. Das ist mir vollkommen schleierhaft, wie man intelligente Menschen mit so viel Nachrichtenmüll zuschütten kann. In Deutschland sind die angeblichen Infektionsraten, die auf ungeeigneten, selbst erklärt ungeeigneten Tests beruhen, unterhalb der Region und der Grenzlinie von seltenen Krankheiten. Von den Todesfällen will ich gar nicht reden. Die sind geringer als in früheren Jahren. Das ist die sogenannte Pandemie. Eine Pandemie, die nur erklärt werden konnte, nachdem man die Grenzwerte für die Erklärung einer Pandemie radikal herabgesetzt hat, sodass die Fachwelt sich erstaunt die Augen rieb. Das haben wir hier. Und die Fachwelt, die sich erstaunt die Augen reibt, wird nicht gehört. Nicht in Deutschland und nicht woanders. Haben wir alles auf dem Tisch. Die letzte Bundespressekonferenz in Berlin am vergangenen Donnerstag, also vor 2 Tagen, war eindeutig. Merkel hat ganz offen erklärt, dass ihre Entscheidungen nicht auf Wissenschaft beruhen, sondern ihre politische Entscheidung sind. Und die Wissenschaftler werden gehört, soweit sie hier konform gehen. Mit anderen Worten, korrupte Wissenschaftler hört man an, die anderen nicht. Vergessen wir das Thema Corona und das Thema Pandemie. Hier ist Joe Biden erneut ein wichtiger Erfüllungsgehilfe von Deep State-Wünschen. Und die haben wir auch schon auseinandergenommen. Jetzt kommt das andere Problem des Umgangs mit den europäischen Verbündeten. Was machen die USA da? Es ist ja völlig eindeutig, ich erinnere noch an meine Gespräche mit dem wunderbaren alten Professor Dr. Egon Bahr, dem außenpolitischen Berater Willy Brandt, der mir sagte, die NATO, da solle man ja nicht von NATO reden, sondern das hatte mich kritisiert. Sprechen Sie doch nicht von NATO, sprechen Sie doch einfach von Washington. Und das ist eben so ein Washington-geführter Verein von Vasallen, die haben zu gehorchen. Und das ist das, was hier tatsächlich in Europa passiert. Allerdings nicht mit so einem krassen Hin und Her und Wirtschaftssanktionen und so, das ist alles auffällig, macht Ärger, schafft Sonderverhandlungsnotwendigkeiten. Das möchte man nirgendwo gerne auf der Welt. Und wenn man schon so ein jammervoller Vasall ist wie Europa, möchte man nicht ständig an einer Art Nasenring vom amerikanischen Präsidenten durch die Manege geführt werden. Ja. Das hat Trump kalt gemacht und hat da eine tolle Show draus gemacht und es hat ihm sicher Wählerstimmen eingebracht. Aber für das internationale Verständnis war es nicht gut. Aber in der Sache hilft es doch nun gar nicht. Und jetzt sehen wir was sehr Interessantes. Das möchte ich mal als Gradmesser hier einfügen. Das ist der Umgang Deutschlands, Europas und der USA mit der jämmerlich verschleppten Fertigstellung der Nord Stream 2 Gas-Doppelpipeline durch die Ostsee. Da fehlen jetzt also noch ganze 6%, 150 Kilometer Rohrlänge und 75 Kilometer Distanz. Wie gesagt, weil es eine Doppelpipeline ist, also 75 Kilometer Distanz sind eben 150 Kilometer Rohre. Und da hat also die Bundesregierung mit Kanzlerin Merkel und Heiko Maas vollmundig erklärt, wir wollen unbedingt, dass diese Pipeline fertiggestellt wird. In Wahrheit wollen sie ganz was anderes, machen sie auch, weil nämlich das Amt für eine Schifffahrt und noch irgendwas, BSH, entschieden hat, dass zwei Einsprüche von zwei Umweltschutzvereinen jetzt, ja, nachdem also diese ganze Pipeline Jahrzehnte existiert und hier nur eine letzte Ausbaustufe folgen soll, dass das aufschiebende Wirkung habe, wenn solche Beschwerden kommen. Jetzt ist also die deutsche Beteiligung an dieser Pipeline im Moment auf Eis, ja, wegen dieser Vereine. Und das ist ja eine politische Entscheidung, ist ja keine sachliche Entscheidung, eindeutig nicht. Dieses Amt hätte nicht anders entschieden, wenn eine klare Anweisung gekommen wäre, die Pipeline wird weitergebaut. Die Einreden, die da sind, stehen auf keinen festen Füßen, natürlich nicht, sonst hätte man nie auch nur die erste Röhre gebaut. Und das sind alles Dinge, die man eben dringend betrachten muss, wenn man sieht, dass letztlich unter der Hand sozusagen, unter dem Deckmantel solcher Umweltgeschichten plötzlich Washington gehorcht wird, absolut und krass gegen das deutsche Interesse, gegen das europäische Interesse einer Energie-Rohstoff-Unabhängigkeit Europas von den Verkaufswünschen der USA, die buchstäblich ihr durch übles Fracking, eine furchtbare Methode zur Gas- und Ölgewinnung, was da eben verkauft werden soll, als Flüssiggas über neu zu bauende Terminals, auch auf deutschem Boden ist man da ja schon bereit, statt des russischen Gases, das viel, viel preiswerter ist. Das sind alles Dinge, die zeigen eben, wie unschön auch hier die US-Regierung weiterhin bereit ist, mit den europäischen Vasallen umzugehen.
Herr Rochelle, in der Amtszeit von Donald Trump gab es fast keine Zusammenarbeit zwischen den USA und den europäischen Ländern. Das konnte man leicht feststellen. Wird sich das ändern unter der neuen Regierung von Joe Biden?
Das wird sich ändern. Es wird viel ruhiger, es wird viel professioneller, es wird viel verlässlicher, keine harten Ausschläge. Aber die Grundrichtung, America first sozusagen, die amerikanischen Interessen zuerst, die wird sich gar nicht ändern. Und Europa wird hinten runterfallen, das wird sich auch nicht ändern. Und die gegenwärtigen Regierungen sind so schwach und korrupt hier in Europa, dass da gar keine Chance ist, dass sich hier etwas ändert, Europa sich befreit und mit seinen regionalen möglichen Partnern, wie zum Beispiel dem Iran, bestens zusammenarbeitet. Das ist die traurige Aussicht. Nur nach außen wird es ruhiger und natürlich die Deep State geführten großen Medien, die werden jubeln und sagen, das ist ja jetzt alles ganz schön und endlich geht das gut und sind wir Gott sei Dank Herrn Trump los und können jetzt hier in Ruhe wieder vernünftig miteinander arbeiten. Nein, die Sache ist ganz anders. Es gibt weiterhin eine ruhige und klare Unterdrückung gegen europäische Interessen seitens Washingtons gegen Europa. Und das wird einfach nur ruhig fortgeführt und nicht so durch die Medien begleitet, wie das in der Vergangenheit unter Trump der Fall war.
Vielen Dank, Herr Rochelle, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Sharon.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Gesundheit und Wohlbefinden im Islam. Bleiben Sie dran!
Gesundheit und Wohlbefinden im Islam.
Die Dattel ist ein Baum, der in warmen Klimazonen wächst. Seine Früchte sind sehr nahrhaft. Sie hängen in großen Büscheln von der Dattelpalme herab. Der Dattelbaum erreicht eine Höhe von 10 bis zu 20 Meter und wird durchschnittlich 100 bis 200 Jahre alt. Vermutlich begann die Anpflanzung und Kultivierung von Datteln schon vor 6 bis 8000 Jahren im Zweistromland. Wahrscheinlich wurde zu der Zeit sonst kein anderer Obstbaum irgendwo angepflanzt. Dass in den Spuren der alten Kulturen durchweg die Dattelpalme auftaucht, könnte damit zu tun haben. Unter den Ägyptern wurde dieser Baum geehrt und unter den Irakern sogar eine Zeit lang angebetet. Wir sehen Abbildungen der Dattelpalme auf den Wänden von Salomos Tempel und in der Rechtssammlung des babylonischen Königs Hammurabi gibt es Anweisungen über den Schutz der Dattel und ihre Pflanzung. Für die Chaldäer galt die Dattelpalme als Baum des Lebens und im antiken Griechenland war sie ein Zeichen des Sieges. Übrigens hat die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO, wegen der zunehmenden Bedeutung der Dattelpalme 1987 in Bagdad ein Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Dattelplantagen gegründet. Im Heiligen Koran wird die Dattel öfters genannt als andere Früchte, um die 20 Mal. Zum Beispiel in der Sure 19, die den Namen Maryam Maria trägt. Dort wird Maryam empfohlen, nach der Geburt von Jesu, Friede sei mit ihnen, Datteln zu sich zu nehmen. In den Versen 23 bis 26 der Sure 19, Maryam steht: Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte: Oh, wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Da rief er ihr zu: Sei nicht traurig, dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen und schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. So iss und trink und sei frohen Mutes. Die heutige Wissenschaft bestätigt die Vorzüge, welche für Datteln bereits in der islamischen Überlieferung genannt werden. Ärzte sagen, angesichts der Mineralstoffe, die in der Dattel enthalten sind, insbesondere das Eisen, hilft diese Frucht einer Wöchnerin bei der Rückgewinnung ihrer Kräfte und die in ihr enthaltenen Stoffe kommen auch dem Neugeborenen über die Muttermilch zugute. Da dem weiblichen Körper nach der Geburt eine gewisse Menge an Wasser fehlt, stellen Datteln, weil sie Feuchtigkeit aufnehmen, in Begleitung von Trinkwasser einen sehr nützlichen Ausgleich her. Die moderne Forschung hat bei Datteln ein Hormon festgestellt, welches dem Oxytocin ähnelt. Oxytocin steigert die Muskelverkürzung der Gebärmuttermuskulatur während der Geburt und vermindert daher ein wenig die Geburtswehen und die Blutungen nach der Geburt. Ebenso senkt es den Blutdruck der Mutter, der während des Gebärens steigt. Der Fruchtzucker in Datteln, speziell in der Rutab, das sind halbreife Datteln, ist leicht verdaulich und ein schneller Energiespender. Er erleichtert der Mutter die Anstrengungen während der Geburt. Auch sorgen Datteln für weicheren Stuhlgang, was ebenso bei einer Geburt hilfreich ist. Ohnehin sind pflanzlichen Abführmittel den chemischen vorzuziehen. In der islamischen Überlieferung wird schon den angehenden Müttern empfohlen, in den letzten Monaten der Schwangerschaft Datteln zu essen. Die Dattel ist eine Frucht mit hohem Nährwert. Sie enthält Wasser, Eiweiß, Glucose, Fett, Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Schwefel und Chlor. Ebenso sind die Vitamine A und C, B1, B2 und B3 enthalten. 100 Gramm Datteln erzeugen eine Wärmemenge von 157 bis 383 Kalorien. 1 Kilogramm Datteln erzeugt die gleiche Wärmemenge wie 1 Kilo Fleisch. Man weiß heute, dass Magnesiummangel eine Krebserkrankung begünstigt. Datteln enthalten viel Magnesium. Die Beduinen erkranken, obwohl sie wenig zu essen haben, nicht an Krebs, weil sie viele Datteln essen. Datteln enthalten ausreichend notwendige Nährstoffe und biologische Katalysatoren, welche die Verdauung und Nahrungsaufnahme erleichtern. Sie steuern sogar zur Verdauung von anderen Nahrungsmitteln bei. Weil sie Kohlenhydrate enthalten, kann der Körper proteinhaltige Nahrung besser verarbeiten. Cortison wird von der Nebennierenrinde produziert. Es ist außerdem ein teures Medikament, welches bei Entzündungen und Infektionskrankheiten angewandt wird, doch einige, wie zum Beispiel Diabetiker, vertragen es nicht. Reife Datteln enthalten jedoch unter anderem auch ein pflanzliches Hormon mit cortisonähnlichen Effekten. In Datteln ist auch Pektin. Nimmt man 60 Gramm Datteln und lässt sie mit einem Liter Wasser aufkochen, gewinnt man ein gutes Mittel gegen Schnupfen, Halsschmerzen und Erkrankungen der Atemwege, das schleimlösend wirkt. Der französische Schriftsteller Kononski, der für sein Interesse an der internationalen Küche den Titel Prinz der Gastronomen erhielt, hat ein Buch speziell über die Dattel verfasst. Dort heißt es, die Dattel enthält nicht nur mehr Nährwert als andere zuckerhaltige Nahrungsmittel, sondern nützt auch bei Müdigkeit, weil der Körper sie gut verarbeitet. Daher empfahl Kononski den Sportlern den Verzehr von Datteln. Jemand, der großen Hunger hat, sollte Datteln essen, denn sie werden schnell vom Körper verarbeitet und liefern ihm rasch die benötigten Stoffe. In den islamischen Überlieferungen heißt es daher, dass man das abendliche Fastenbrechen mit Datteln eröffnen soll. Wissenschaftler führen das darauf zurück, dass die Dattel Hexose und Fructose enthält, die schnell vom Körper aufgenommen werden, den Appetit zügeln und Völlerei vorbeugen oder plötzliche Zufuhr einer großen Essenmenge auf leeren Magen verhindern. Letztere können Gastritis hervorrufen. Die Dattel wappnet auch gegenüber dem Heißhunger auf Süßes, der infolge des Fastens entsteht, und liefert zugleich die notwendige Energie. Außerdem beugt sie der Bildung von Fettpolstern vor, während die Fettspeicherung unter der Haut und reduzierte Arbeit der Leber sowie Bewegungsmangel die Verteidigungskräfte des Körpers reduzieren, sind Datteln gut für die Leber des Fastenden und stärken sein Immunsystem. Datteln gehören zu den wertvollen Nahrungsmitteln und zugleich sind sie auch wie Medizin für den Körper. Nicht umsonst hebt der Koran hervor, dass Datteln gut für den Körper sind. Viele der nützlichen Wirkungen des Verzehrs von Datteln hat man erst 14 Jahrhunderte nach der Offenbarung des Korans festgestellt. Zum Beispiel, wie gut es ist, wenn eine Wöchnerin Datteln und Trinkwasser zu sich nimmt. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Pompeo unterstellt Iran Verbindungen zu Al-Qaida. Hintergründe. Weiterhin guten Empfang. Während der gesamten Amtszeit von Donald Trump haben die USA verschiedene Vorwürfe gegen die Islamische Republik Iran erhoben. Eine dieser Beschuldigungen ist, Iran sei der größte Sponsor des Terrorismus in der Welt. Der frühere US-Außenminister Mike Pompeo beschuldigte Iran am Dienstag, dem 12. Januar 2021, Verbindungen zur Al-Qaida-Terroristengruppe zu haben und ihre neue Basis zu sein. Der amerikanische Ex-Außenminister erklärte, die derzeitige Situation Irans mit Al-Qaida ist schlimmer als die Afghanistans während der Anschläge vom 11. September auf die Vereinigten Staaten. Während Iran im Jahr 2015 über das Atomabkommen verhandelte, habe es Al-Qaida erlaubt, eine neue Operationsbasis zu haben, beschuldigte Pompeo Teheran. Laut dem amerikanischen Ex-Außenminister war Teherans Bedingung für dieses Bündnis die Einhaltung der iranischen Gesetze und Vorschriften. Das Ergebnis ist, dass diese böse Schöpfung von Osama bin Laden die Erweiterung ihrer operativen Werkzeuge verstärkt. Wenn wir diese Iran-Al-Qaida-Achse ignorieren, wird dies auf Kosten unserer eigenen Gefahr enden. Wir müssen diese Achse erkennen, uns hier stellen und sie überwinden, fügte er hinzu. Pompeo kündigte auch Sanktionen gegen eine Reihe von Personen an, von denen er behauptet, sie seien in Iran lebende Al-Qaida-Aktivisten. Trotz der Behauptungen der Trump-Regierung hat Iran darauf bestanden, dass keiner der Terroristen der Al-Qaida auf seinem Boden präsent ist. Die US-Regierung, die während der Trump-Regierung fast täglich Stellung gegen Iran bezogen hat, hatte im Oktober 2019 Iran im Dokument »Nationale Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus« zum Sponsor des Terrorismus erklärt. Das Dokument begann mit der Feststellung, dass die USA der Bedrohung durch islamisch-extremistische Terroristengruppen ausgesetzt sind. »Wir sind weiterhin der Bedrohung durch Iran, den wichtigsten Sponsor des Staatsterrorismus über das globale Netzwerk iranischer Agenten«, und dessen fortlaufende Unterstützung für eine Reihe terroristischer Gruppen ausgesetzt. John Bolton, ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater der USA, beschrieb das Sicherheitsdokument als eine Gelegenheit, Iran anzugreifen und behauptete, Iran sei nach der Islamischen Revolution eine globale Zentralbank für internationalen Terrorismus. Dann kurz vor ihrem Amtsende erhob die Trump-Regierung haltlose Behauptungen gegen Teheran in Zusammenhang mit der Terrorgruppe Al-Qaida. Tatsächlich kamen Pompeos Unterstellungen nur 8 Tage vor dem Ende der Amtszeit von Donald Trump. Die Rolle Irans bei der Bekämpfung extremistischer und terroristischer Gruppen in Westasien ist ein klarer Beweis für die Falschheit der Behauptungen Washingtons. Pompeos jüngste Äußerungen und Vorwürfe schienen darauf abzuzielen, die Iranphobie zu eskalieren und kurz vor der Amtseinführung der neuen US-Regierung mit Joe Biden am 20. Januar einen psychologischen Krieg zu führen. So sollte Biden daran gehindert werden, seine beabsichtigte Politik, wie etwa Rückkehr zum Atomabkommen, und die Änderung der US-Politik gegenüber Saudi-Arabien zu realisieren. Said Khatibzadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, hat auf die haltlosen Behauptungen des US-Außenministers bezüglich Verbindungen Irans zu Al-Qaida reagiert und erklärt, Die Wiederholung der Anschuldigungen und die Vorlage falscher Dokumente unter der Überschrift der Offenlegung vertraulicher Informationen durch US-Außenminister Mike Pompeo in der letzten verbliebenen Woche der Rebellenschaft der Trump-Regierung ist ein Zeichen ihrer Verzweiflung und Hilflosigkeit und des Scheiterns ihrer Politik des maximalen Drucks auf Iran. Tatsächlich hat Pompeo, der in den letzten 2 Jahren die US-Außenpolitik geleitet hat, in der Praxis keinen Erfolg gehabt, Teheran zur Kapitulation zu zwingen, trotz leerer Behauptungen, wonach die Politik der Trump-Regierung gegenüber Iran in Form der Politik des sogenannten Maximaldrucks erfolgreich gewesen sei. Der demokratische Senator Chris Murphy kritisiert Trumps extremistische Politik gegenüber Iran und bekräftigte, diese Politik habe das Land nur gestärkt. Trumps Politik gegenüber Iran habe nichts anders bewirkt, als die Iraner stärker und die Vereinigten Staaten schwächer zu machen, twitterte Murphy. Die Beschuldigung Irans, den Terrorismus zu unterstützen, kommt zu einer Zeit, in der die USA selbst ein wichtiger Befürworter extremistischer und terroristischer Gruppen, einschließlich Al-Qaida, bei der Verwendung des Terrorismus als Instrument sind. Während der sowjetischen Besetzung Afghanistans in den 80er Jahren rüsteten und bewaffneten die Vereinigten Staaten Tausende von Dschihadisten, die aus der ganzen Welt nach Afghanistan gekommen waren, um gegen die Sowjets zu kämpfen, um der Ausbreitung des Kommunismus entgegenzuwirken. Dies war der Ausgangspunkt für die Bildung und Expansion der von Osama bin Laden angeführten Al-Qaida-Terroristengruppe. Später in den 90er Jahren kritisierte Bin Laden das saudische Regime für den Einsatz amerikanischer Streitkräfte in Saudi-Arabien als Land der Offenbarung und der beiden Heiligenschreine und führte durch die Al-Qaida unter dem Vorwand des sogenannten Dschihad gegen amerikanische Ungläubige weltweit Angriffe auf US-Einrichtungen, darunter US-Botschaften. Schließlich führte Al-Qaida die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington DC durch. Danach startete die Regierung von George W. Bush einem großen angelegten Kampf namens World War on Terror. Pompeo, der zuvor die CIA leitete, twitterte, Al-Qaida und Iran seien die Achse der Zerstörung in der Welt. Die Frage ist, ob Pompeo Beweise für seine Behauptung vorgelegt hat oder ob er grundlose Anschuldigungen erhoben hat, nur um die Iranophobie anzuziehen. Ein wichtiges Thema bei den Anschlägen vom 11. September war die Schlüsselrolle der saudischen Funktionsträger bei der Unterstützung und Bereitstellung aller Arten von Mitteln für die Terroristen, die die Anschläge ausgeführt haben. Tatsächlich waren 15 der 19 Angreifer saudische Staatsangehörige. Dieses Problem und seine Offenlegung wurden später zu einem großen Skandal für das saudische Regime und seine amerikanischen Unterstützer. Jetzt hat Mike Pompeo Iran als Sponsor dieses Terroraktes bezeichnet. In einer Behauptung, die als offensichtliche Umkehrung der Wahrheit hinsichtlich der Täter des 11. September angesehen werden sollte. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Mohammad Javad Zarif, twitterte als Antwort auf die Unterstellungen seines früheren amerikanischen Amtskollegen. Er schrieb in einem Teil dieses Tweets, »Niemand lässt sich täuschen. Alle Terroristen vom 11. September kamen aus Lieblingsorten der USA in Westasien, die Pompeo sehr oft bereiste. Keiner von ihnen kam aus Iran.« In diesem Tweet nannte der iranische Außenminister Saudi-Arabien zwar nicht beim Namen, da die meisten Täter der Anschläge vom 11. September saudische Staatsangehörige waren. Es scheint aber, dass Zarif damit Riad gemeint habe. Wichtig ist, dass amerikanische Analysten und Politiker auch die Rolle Saudi-Arabiens beim Wachstum und der Stärkung terroristischer Gruppen anerkannt haben. Laut Farid Zakaria, einem renommierten US-Analysten, haben fast alle Terroranschläge im Westen etwas mit Saudi-Arabien zu tun. Und fast keiner von ihnen hat etwas mit Iran zu tun. Die Art des Umgangs der Trump-Regierung und ihrer Vorgängerregierung mit dem Terrorismus deutet klar auf die Widersprüchlichkeit der USA gegenüber diesem Phänomen hin. Die Trump-Regierung ignoriert bewusst Riads Rolle bei der ideologischen Ernährung sowie bei der Finanzierung und logistischen Unterstützung extremistischer Terroristengruppen. Saudi-Arabien sei eines der besten Beispiele dafür, wie US-Waffenverkäufe an Saudi-Arabien unsere Sicherheit und die Sicherheit Westasiens gefährden, schreibt die Webseite der American Conservative. In einem im Juli 2016 veröffentlichten Bericht des US-Kongresses über die Ereignisse vom 11. September wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 15 der 19 an den Anschlägen vom 11. September beteiligten Entführer saudische Staatsangehörige waren. Dies führte zur Verabschiedung des Yasta-Gesetzes im US-Kongress, das es den Familien und Verwandten von Opfern des 11. September erlaubt, die saudische Regierung und die saudischen Behörden wegen Unterstützung der Täter des 11. September zu verklagen. Saudi-Arabien war an den Ereignissen vom 11. September beteiligt, indem es den Tätern verschiedene Hilfen und Dienstleistungen anbot. Insbesondere waren einige saudische Prinzen und hochrangige Beamte involviert. Saudi-Arabien als Hauptschuldiger bei den Anschlägen vom 11. September hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, etwa umfangreiche politische und mediale Bemühungen sowie die Ausgabe großer Geldsummen, um sich davon zu distanzieren, diesem Terroranschlag zugeschrieben zu werden. Sowohl die Obama-Regierung als auch die Trump-Regierung haben die Umsetzung des Yasta-Gesetzes aufgrund der negativen Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen zwischen Riad und Washington wirkungsvoll blockiert. Dies ist auf die wirtschaftlichen und strategischen Interessen der USA sowie auf die wichtige Rolle des saudischen Regimes im westasiatischen Raum als einer der wichtigsten Verbündeten Washingtons zurückzuführen. Die Politik der Trump-Regierung bestand immer darin, das saudische Regime zu unterstützen, und sie wollte das Niveau ihrer Beziehungen zu Saudi-Arabien nicht herabsetzen oder Spannungen in ihren Beziehungen zu Riad erzeugen. Stattdessen nahm die Trump-Regierung Teheran unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung ins Visier und brandmarkte Iran, der eine Vorreiterrolle bei der Terrorismusbekämpfung in der Region übernimmt, als Unterstützer des Terrorismus. In dieser Hinsicht machte Pompeo tatsächlich eine Flucht nach vorn, indem er Iran beschuldigte, Al-Qaida zu unterstützen, ohne die unbestreitbare Rolle hochrangiger saudischer Beamter in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Um die Rolle der USA und ihrer Verbündeten wie Saudi-Arabien bei der Entstehung dieser Terroristengruppe zu verbergen, versuchte er, Iran so darzustellen, als sei es der Unterstützer von Al-Qaida. Dabei ist die effektive Rolle Irans bei der Bekämpfung extremistischer Terroristengruppen in Westasien ein klarer Beweis für die Falschheit der Behauptungen Washingtons. Damit sind wir, liebe Hörerfreunde, am Ende unseres Beitrags angelangt und wünschen Ihnen alles Gute bis zum nächsten Beitrag. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Thank you.